Sag mal, wie lange dauert das eigentlich, bis du so in Full Drag bist?
Das variiert sehr. Also wenn ich richtig full Drag mache, abgeklebte Augenbrauen einschnüren, Padding, Perücke kleben, vielleicht noch ein paar Steine ins Gesicht und so, dann, also ich kann das auch relativ schnell mittlerweile. Allerdings habe ich gemerkt, ich fühle mich am Ende besser, wenn ich mir so 3 Stunden Zeit dafür lasse, einfach für alles, damit ich mich nicht stressen muss. Weil, also ich meine, gut, ich habe jetzt 25 Kilo abgenommen. In dicken Zeiten fange ich dann halt auch sehr schnell an, sehr zu schwitzen. Gerade wenn da noch eine Corsage drauf kommt, ich schnüre mich ja immer total ein. Dann kann der, ne, dann gerät der Körper so in Panik, weil der nicht richtig atmen kann. Das Herz fängt dann schneller zu schlagen, du fängst an wahnsinnig zu schwitzen, dann kommen die Plastikhaare oben drauf, dann schwitzt du noch dreimal mehr. Und wenn du halt eh noch ein Dicky bist, der nicht richtig atmen kann dann und ne, die Schuhe so schon kaum zubekommen mit einer Corsage, wird das nicht besser.
Also erst die Schuhe, dann die Corsage.
Nee, dann
Okay.
muss schon alles, oft habe ich auch Leute, die mir einfach dann helfen, so die Schuhe zuzumachen, because. Also ja, je mehr Zeit ich mir lasse, umso weniger gestresst bin ich am Ende, umso besser fühle ich mich. Also ja, 3 Stunden plane ich ein. Aber das, was ich heute jetzt hier gemacht habe, eine halbe Stunde, so, das geht fix.
Aber wann hast du angefangen mit Drag?
Ich habe nicht wirklich angefangen, also, hi, das dauert jetzt eine Sekunde. Ich habe als Kind schon sehr, sehr früh einfach deklariert, ich wäre ein Mädchen, so, weil so wie man mir das erklärt hat, wie man mir Jungsein und Mädchensein erklärt hat, alles, was ich geil fand, alles, was mich glücklich gemacht hat, alles, was mich angezogen hat, waren Dinge, wo mir gesagt wurde, das machen Mädchen. So, und nichts, was die Jungs gemacht haben, fand ich geil. Ich wollte keinen Fußball spielen, ich wollte nicht Krieg spielen, mich haben Autos nicht interessiert. Fand ich alles blöd, Bälle fand ich blöd, Kicken fand ich blöd.
Ey, Ballangst ist auch wirklich, it's a
Furchtbar.
thing for me.
It's homophobic.
Ja. Es ist so. Pass auf, was
Bälle
sind jetzt
an
ein paar andere?
sich.
Ich bin schwul, ich liebe Fußball. Ja, good for you. So, aber das ist ja trotzdem eben
Pick
so,
me.
ja. Stell mal vor, so diese Angst überwinden und zu sagen, ich bin Pick me gay, weil ich liebe Fußball und du hast aber innerlich so eine Angst vor Bällen. Das wäre so, ich fange, naja, egal, ja.
Also ich
Deshalb,
erinnere das.
Profifußballer können nicht schwul sein, weil sie lieben Bälle. Einfach so, ja. Nein, ohne Pipage generalisieren, natürlich, ja.
Nein. Aber ich erinnere tatsächlich, es gab einen Moment, als mein Vater mal, ne, und mein Vater ist wunderbar und hat auch, als er dann gelernt hat, mit mir umzugehen, wir lieben uns, das ist alles schön. Aber das war natürlich auch strange für den. Ne? Der hatte das erste Mal so ein Kind wie mich und wusste auch nicht so richtig, wie da der Fahrplan ist, wie man das macht. Und ich wurde mal von ihm dann im Urlaub auf so ein Fußballfeld gestellt mit so anderen Jungs und war so, ja, mach doch mal. Und die anderen Jungs haben ganz schnell gemerkt, okay, die Alte muss ins Tor, das wird nichts.
Das ist auch so komisch. Ich musste
Und
auch immer
dann,
im Tor stehen.
hi.
So oft, aber das ist auch
Gay
dann, glaube
Trauma.
ich, heterosexuelle Selbstüberschätzung von so Typen, so die dann einfach so denken, naja, ins Tor stehen, weil da wird der Ball ja nie hinkommen, weil ich bin so gut in der Abwehr und keine Ahnung was. Dieser, geh ins Tor, du wirst niemals einen Ball sehen. Aber da war dann auch so, sorry Björn, der Ball ist jetzt trotzdem einmal irgendwie
Ich
durchgekommen zu
springe
mir.
halt weg von den
Wie gut ich
Bällen.
mich wegdrehen konnte auch mal.
Ja.
Mein Rücken war schon immer irgendwie so duft, duft,
Yes.
duft.
Ja. Und das erinnere ich noch, dass ne, der Blick dann meines Vaters, der am Fußballrand stand, da war kein Stolz oder so, es war halt eher so, oh,
Ach, okay,
Scheiße.
das ist es
Das,
nicht. Ja.
nee, auch wieder nicht. Und also das hat mich auch ein paar Jahre noch verfolgt, dass ich dachte so, okay, I did not make my daddy proud. Nee, und das war also von Kindesbeinen an war schon klar, es ist nicht der klassische Weg. Ich bin nicht der klassische Junge und will das auch gar nicht sein. Habe da ganz wenig Deckungsfläche mit, Schnittmenge mit und habe da einfach mich schon Tina genannt und habe gesagt, also ne, mein bürgerlicher Name ist Timo, guten Tag. Und die weibliche Version war für mich Tina und ich mache das jetzt so. Und habe das eine Weile auch so durchgezogen und habe dann aber ganz schnell natürlich auch vom Außen, also spätestens sobald ich dann in die Schule musste, ganz klar signalisiert bekommen, darfst du nicht, ist nicht gut, bist pervers, bist verrückt, wollen wir nicht, Schwuchtel, Schwuchtel. Ne, das ist ja auch lustig, ne? Die Leute haben ja von außen einen Begriff für dich und eine Terminologie für dich, bevor dir selbst überhaupt klar ist,
Voll, und das finde ich auch
wie
so
man
krass,
das
wenn man
deklariert.
selbst irgendwann auf einmal oder keine Ahnung, so ich sitze da irgendwo oder sehe irgendjemand aus meiner Klasse und denke irgendwie so, oh, irgendwie finde ich den cute. Oder wenn man selbst noch nicht mal, nee, eigentlich kann man noch viel früher gehen, so noch vor der Pubertät, dass ja alle schon wissen, ich mache Gänsefüßchen, was du bist. Und das als negativ behaften direkt und man selbst aber noch gar nicht an diesem Punkt ist. Also so, das ist so, du struggles dann vielleicht gerade noch selbst und dann kommt aber irgendein Satz, Schwucht, also ne, diese ganzen Names, die es dafür ja schon einfach gibt und da sind ja auch einfach Teenager oder Kinder oder dann, ne, also so dann spätestens in der Schule ab der 5. Klasse oder keine Ahnung was, wenn die Pubertät losgeht, die sind ja gnadenlos.
Ja.
So, und das ist was, was dann ja auch immer so ein bisschen mitschwingt, dieses so, ah, nach der Schule hört das dann auf, aber die Leute, mit denen du zur Schule gegangen bist, die dich ja schon all diese Namen genannt haben, die hören ja nicht nach der Schule auf und sagen, ach so, nee, waren Versehen und jetzt sind sie andere Leute, sondern das sind ja auch die Menschen, mit denen du tagtäglich umgeben bist. So, die gehören ja auch alle irgendwie mit dazu. Die haben das ja auch gemacht oder keine Ahnung, ob dann irgendwann eine Einsicht da war. Aber ich fand wirklich immer krass, dieses, alle wussten, bevor ich es wusste. Und das ist auch was, wo ich irgendwie heute ganz viel drüber nachdenke. Weil ich auch so denke, so manchmal frage ich mich auch, will ich da mit meinen Eltern auch mal drüber sprechen? Aber eigentlich will ich nicht. Weißt du,
Hast
also
du nie?
so dieses,
Hast du nie?
habe ich, also ich bin geoutet, also so, das heißt, aber auch das hat mein Vater mir abgenommen. So, indem er einfach so, ey, ohne Scheiß, ich kann dir noch genau die Stelle zeigen. Da hat er mich abgeholt. Ich war schon in Berlin, ich hatte hier meinen Boyfriend damals, den meine Eltern auch irgendwann kennengelernt haben. Sie haben ihn gesiezt. Aber genau, und das, ich
Age
hatte hier schon, ja, ich hatte,
appropriate.
naja, eher in deren Altersklasse. Und das war mein Vater hat mich abgeholt vom Bahnhof in Demmin und dann mussten wir nach Budersdorf fahren und wir sind aber über die Dörfer gefahren. Das heißt, ich kann dir noch genau die Kurve hinter Beestland ist es. Da ist mein Vater hat dann gesagt, Simon, übrigens, also ich habe über irgendwas anderes gesprochen mit so, ja, und genau, wir haben die Wohnung jetzt ein bisschen eingerichtet oder nee, auf dem Schlafsofa zu schlafen ist cool und tagsüber dann klappe ich das wieder hoch, dass es ein Sofa ist, genau, habe mein Vater gesagt und das war so, ich wusste ganz genau, also heute weiß ich, er hat sich das vorgenommen, er hat es sich vorgenommen und das ehrt ihn so, so sehr, so dass er einfach gesagt hat, Simon, übrigens, ich will nur, dass du weißt, wir wissen, dass du schwul bist, so und wir haben kein Problem damit, Mama weiß es, ich weiß es. Und dann war so, und deine Tanten wissen es, Oma weiß es, die andere Oma weiß es auch. Und dann und hat alle aufgezählt und war so, und ich will dir nur sagen, keiner hat ein Problem damit. Und dann habe ich gesagt, okay, und habe aus dem Fenster geschaut und war wirklich so, ich möchte aussteigen, ich möchte sofort in den Zug wieder zurück, ich möchte nicht drüber reden. Und das war so, was so dumm ist, weil das war so, das war ja
Und bist
dieses,
gefahren auch, oder?
nee, er ist gefahren.
Ja, aber bist du ausgestiegen?
Nein, bin ich nicht. Ich bin dann
Okay.
nach Hause, aber ich war einfach still dann so. Und
Ja.
war so, ja, okay, alles klar.
Keine Erleichterung?
Vielleicht schon. Also ich hatte in meiner Stufe damals eine, die immer gesagt hat, du musst dich outen. Die hat immer die ganze Zeit, also das war wirklich krass. Also eigentlich auch so super übergriffig, weil sie immer gesagt hat, Simon, du musst dich outen, du musst es deinen Eltern sagen, du musst, du musst, du musst, du musst. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war mir auch noch gar nicht klar, was Coming Out überhaupt oder was Outen überhaupt heißt oder wenn heute Leute sagen, man muss sich andauernd outen. Und das war ja wirklich dieses, ah nee, man muss es einmal sagen, den Eltern. Also weißt du so, das ist so und damit ist es gesettelt. Das denkt man ja, oder dachte ich in dem Moment vielleicht irgendwie ein bisschen dumm und naiv, weil ich da überhaupt gar nicht dran gedacht habe, dass es was ist, was mich dann später sogar noch verfolgen sollte, irgendwie, keine Ahnung, oder selbst wenn ich in einem Taxi sitze und da von mir, ah, hast eine Freundin und ich dann sagen muss, nee, nee, hab ich nicht. Und dann so, ach so, weil die dann selbst irgendwie merken, ach so, klar, er sieht sehr, er spricht sehr heterosexuell, er sieht heterosexuell aus, aber vielleicht ist er ja doch nicht. Ja, aber das war auf alle Fälle so, dass mein Vater das angesprochen hat und ich danach nicht mehr darüber gesprochen habe. Dann haben sie aber ja damals meinen heutigen Ex-Freund dann auch mal kennengelernt. Also das heißt, es war schon ein Thema, aber wir haben nie so richtig viel darüber gesprochen. Aber ich habe jetzt auch ganz, ganz viel gelesen, diese Bücher von Édouard Louis, was ein Franzose ist, der jung ist und ganz viel aber auch über seine Familie schreibt. Ich finde es manchmal ein bisschen sehr vorwurfsvoll, was da mitschwingt, aber es ist trotzdem was, was man liest und so denkt, ah, okay, wo sehe ich mich da gerade wieder? Und da geht es auch darum, und das fand ich dann auch wieder dieses,
Wie
ah,
heißt
ich bin
das
nicht
Buch?
alleine.
The Death of Eddie?
Ja,
Nee,
genau, das
Goodbye
Ende
to
von
Eddie.
Eddie
Das
und
Ende
dann
von
gibt es noch, wer
Eddie.
hat meinen Vater umgebracht und Monique bricht aus und genau, also alle diese Bücher über seine Familie, die habe ich verschlungen, weil das sind so wie Essays, die sind relativ dünn, aber man nimmt sehr, sehr viel mit und das war dann auch wieder dieses, wo ich dann so gemerkt habe, ah, ich bin nicht alleine damit. So. Also was auch komisch ist, weil ich konnte ganz lange, konnte ich keine queeren Serien, Bücher oder so, ich konnte das alles gar nicht gucken, weil ich mich immer sofort so ganz komisch geschämt habe. So, also was auch was ist, da kommen wir schon auch nochmal irgendwann drauf, aber egal,
Oh
jetzt geht es
ja.
erstmal darum. Und da sagt er eben auch so dieses, beschreibt er eine Szene bei sich zu Hause, wo sein Bruder dann einfach sagt, ey, es wissen doch eh alle, dass du eine Schwuchtel bist. Und dann niemand was zu sagt und ich dann auch so natürlich heute so drüber nachdenke und mich dann auch manchmal frage, aber was haben die eigentlich gedacht? Die haben das ja auch mitbekommen, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin und das irgendwie alles schlimm und scheiße war. Also dieses, ich war ja in der Schule mit meinen Freunden viel mehr der Mensch, der ich war, als ich zu Hause war, weil ich ja zu Hause alles dafür getan habe, nicht ich zu sein, damit niemand mitkriegt, dass ich bin, weil ich bin falsch. Mhm. Weil mir wurde ja schon von allen gesagt, außer von meinen 4 Freunden, die ich in der Schule hatte, haben mir alle gesagt, du bist falsch, du bist eine Schwuchtel, du bist eine Tucke, du bist, also, und so halt einfach dieses Opfer sein. Mhm. So, wenn Schnee lag, natürlich habe ich den ersten Schneeball abbekommen. Mhm. So, aber ich wurde nie verprügelt oder so, aber das.
Ach so, okay.
Also so, ich habe also pass auf, das Ding ist, das war mal so in der Therapie, als ich auch so drüber gesprochen habe, so, ja, aber war ja nicht schlimm bei mir. Ich meine, die haben mich Schwuchtel genannt, Tucke, ich habe nie dazugehört und so, aber war ja nicht schlimm, ich habe ja nicht aufs Maul bekommen. Und dann hat meine Therapeutin mich gefragt, ach so, aber was wäre denn dann für sie schlimm? Hm. Also erst wenn es so körperlich übergriffig wird. Und dann dachte ich so, nee, natürlich war es schlimm. Hm. Natürlich habe ich eine andere Schulzeit als meine FreundInnen gehabt sowieso. Oder so.
Ich glaube aber auch, dass das eine heterosexuelle Lesart der von Queersein auch ist oder von queerer Jugend auch ist, ne? Dass es Mobbing ist die Vorstufe und dann eben die Gewalt, das ist dann, wenn es schlimm ist. Aber ich glaube, dass so das, was das Othering, was so subtil passiert, was wir uns auch selber antun, einfach weil wir in heterosexuellen Kontexten groß werden, dass das vielen gar nicht so klar ist. Also die Tatsache, dass wir sehr früh schon wissen, wenn sich andere Kinder und Jugendliche zum ersten Mal verlieben in einen Menschen des anderen Geschlechts meistens. Und das wird gesellschaftlich beklatscht. Die Leute machen kleine Witze mit dir.
Ach, hast du niemanden gefunden? Ach, das ist süß.
Ist aber süß, ne? Ja. Und du weißt ganz genau, du darfst das nicht teilen. Das weißt du als Kind schon.
Du merkst es sofort,
das weil
es
ja nicht sagen ist, ja. Und es wird im Zweifelsfall auch auf gar keinen Fall erwidert. Mhm. Du darfst das auch dem Menschen, in dem du dich verknallt hast, nicht sagen. Du darfst dir das nicht anmerken lassen. Du musst es vertuschen, du musst es verdrängen. Und das allein macht dir als Kind schon so viel mit dir. Da hat dich noch niemand gemobbt, da hat noch keiner was Dummes gesagt. Mhm. Trotzdem, das Wissen, ich bin nicht wie ihr und ich muss das, was ich bin, verstecken, weil sonst passieren schlimme Dinge, sonst liebt man mich nicht mehr.
Genau, und das Ding ist, du weißt ja in dem Moment gar nicht. Also ich denke so, keine Ahnung, wenn ich das heute irgendwie meiner Mutter sage, die wird ja weinen. Die wird ja sagen, oh mein Gott, warum haben wir dir denn dieses Gefühl gegeben? Und ich so denke, ich weiß gar nicht, ob ihr mir dieses Gefühl gegeben habt. Also nein, also ich liebe ja meine Eltern so, wir haben Kontakt, alles gut. Und es ist ein
das eine schließt das andere
aber nicht. Ja, aber es ist so trotzdem sowas, wo ich heute, ich meine, ich kann das ja gar nicht mehr so nachfühlen. Ich meine, so heute bin ich 38, aber ich fange erst jetzt an, darüber nachzudenken. Mhm. Und das finde ich so interessant. Mhm. Also so, weil dieses, so auf einmal so, mir selbst auch so ein bisschen einzugestehen, dass das halt einfach anders war und heute noch wirkt und es nichts ist, wo Leute sagen, sag mal, das ist jetzt so lange her, ist egal. Nee, weil das ist ja ein Teil von mir. Das ist ja irgendwie mit verwurzelt und zeigt ja auch ganz, ganz viele, viele Dinge, die das sonst so mit sich bringen. Oder weshalb ich so denke, ich würde von mir sagen, ich bin ein empathischer Mensch. Wenn ich in den Raum reinkomme, ich kann den schon sehr gut lesen. Ich merke auch sofort, wann irgendwo Stress brodelt oder sonst irgendwas. Du merkst, weil das ist einfach so ein, wenn du das Opfer warst und ich beneide wirklich alle queeren Menschen, bei denen es nicht so war, die irgendwie sagen, ey, meine Schulzeit war toll, ich hatte tolle Menschen um mich rum, meine Familie und sowas alles. Und deshalb meine ich ja auch mit diesem, ich kenne so viele furchtbare Geschichten, jetzt mittlerweile dann ja auch eben einfach oder alleine durchs Gucken von Drag Race, wo man ja auch merkt, du bist gar nicht alleine damit. Ich habe super spät angefangen mit Drag Race, nämlich erst vor ein paar Jahren und war so, Simon, bist du eigentlich bescheuert? Warum hast du das denn nicht geguckt? Warum willst du nicht, warum war ich so dabei, so sehr bei mir selbst, dass ich immer so dachte, ich bin ganz alleine damit. Hm. Also dieses
bei mir war das Queerness-Ding war ja sehr schnell dann ausgesprochen auch, ne? Ich habe das ja, wie gesagt, sehr, sehr schnell, sehr offensiv allen Leuten noch mitgeteilt. Und zumindest, wenn ich in den Zeiten, wo ich bei meiner Mutter gelebt habe, war das auch zu Hause, musste ich das überhaupt nicht verstecken, so, ne? Da durfte ich ganz offen drüber reden und durfte auch Leute mit nach Hause bringen und so, das war alles cute. Durfte auch Drag machen und so, das war fein. Und ich hatte trotzdem dieses Gefühl, dass ich super abartig bin, anders bin, nicht liebenswert bin. Ich habe ja sehr früh angefangen, mit Drogen zu experimentieren und habe dann LSD irgendwann ausprobiert, weil ich halt alle Bücher, die ich gelesen hatte, alle Stars, die ich toll fand, Jim Morrison und so. Ich war damals, man war ja sehr in die 70er gewandt, so in den 80ern und 90ern. Die waren halt alle, ne? Die haben alle diese klassische Hippie-Drogennummer durchgemacht, die dann irgendwann beim Heroin endete. Das hatte ich nicht vor. Aber LSD wollte ich auf jeden Fall probieren.
Oh mein Gott.
Und während so die Hetero-Jungs um mich rum, mit denen ich das erste Mal genommen habe, die hatten alle so einen gechillten Trip, ne? Die hatten so tolle Halluzinationen und die haben gekichert und die haben tolle Sachen erlebt. Und ich war halt nur damit beschäftigt, mich isoliert zu fühlen. Also ich habe gemerkt, um mich rum, alle leben in einem ganz anderen Universum. Ich bin hier das Alien, ich bin das Freak-Ding. Ich gehöre nicht dazu. Und immer wenn ich in den Spiegel geguckt habe, hat mich was zurück angeschaut, wo ich gemerkt habe, da dich muss ich verstecken. So, mir guckt aus diesen Augen was entgegen, was ich verstecken muss. Ich darf hier nicht teilen, was in mir gerade los ist, ansonsten brennt's. Und obwohl die wussten, dass ich queer bin, ne? Es ist nicht, also das war nicht der einzige Punkt. Es gab so viele andere Dinge, wegen denen ich mich gefühlt habe, als müsste ich mich verstecken, isolieren, als wäre ich grundlegend anders. Und das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Und ich habe dann tatsächlich, als ich auf dem Internat war, da gab es zwei festangestellte Psychologinnen, die von denen bezahlt worden sind, damit die Kinder, die Kids, die SchülerInnen auf der Schule das quasi in Anspruch nehmen können, ohne dass es die Eltern mitbekommen, dass es die Krankenkasse durchwinken muss, weißt du? Also es wurde quasi von der Schule, es war ein Service, der freistand. Du konntest da, wenn du einen Termin bekommen hast, konntest du einfach hingehen, die Eltern haben es nicht mitbekommen. Und da habe ich meine erste richtige Therapie angefangen bei der Frau Knauf, die leider auch schon nicht mehr lebt. Und da haben wir da ganz lange dran gearbeitet, dieses Gefühl irgendwie aufzulösen. Und dieses Gefühl von, ich bin so ein fucking Freak, ich muss das alles verstecken hinter tausend Schichten von anderen Sachen. Ich muss vorgeben, jemand anderes zu sein. Und da habe ich dann das erste Mal kapiert, ich bin nicht die einzige Person, ich bin nur eine seltene Person. So, ich bin nicht the one, the only person. Und ich bin nicht wahnsinnig und ich bin nicht abartig, ich bin einfach nur selten. Und aus dieser Seltenheit heraus, aus dieser Realisation kam dann halt auch das Bedürfnis, andere wie mich zu finden. So, also das haben wir ganz schön gedreht bekommen in so eine aktive Suche nach Leuten, die so sind wie ich. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. So, dass dieses Gefühl von Einsamkeit einfach nicht mehr so da war. Es hat dann auf dem Internat nicht geholfen, weil da war ich trotzdem der Einzige und war wahnsinnig einsam. Aber ich wusste, da draußen sind irgendwo Leute, die so sind wie ich. Die muss ich halt nur finden.
Und ich glaube, da sind wir gerade an einem ganz richtigen Punkt, wo man sich findet. Denn lass mal so langsam anfangen, auch mal so Richtung Pride zu gehen. So, ja, los, lass mal machen. Weil, schau, wir sind hier in der Hauptstadt, hier gehen gerade die Pride Weeks los, am Wochenende ist schwul-lesbisches Straßenfest in Schöneberg, genau, es ist wirklich auch ein Ort, den habe ich ganz, ganz lange gemieden. Ich war da nie so richtig, weil ich immer so irgendwie, aber auf der anderen Seite will ich dazu auch mal sagen, es gibt genauso, also nicht jeder queere Ort ist für alle gleich, es ist genauso wie für Heterosexuelle nicht jeder Ort gleich ist. Es gibt Orte, bei denen ich selbst für mich sagen würde, das ist mir zu cool oder das ist pretentious, oder es gibt aber auch Orte, wo ich sage, na, finde ich ein bisschen trashy. So, hier und Schöneberg. Da so ein bisschen. Ja, es ist so, genau, ich bin jetzt nicht so ein Schöneberg-Gay oder so, also man kann da schon alles total einordnen. Genauso so, wie ich irgendwie sagen würde, so, es gibt auch die Kölner Gays sind anders als die Berliner Gays. Genauso wie es schon damals war, als ich irgendwie unterwegs war. Ich wusste, die Leute im NBI sind cooler als die Leute im GMF. Also ich finde eher da jemanden, mit dem ich vielleicht auch gerne SAX haben möchte oder den ich kennenlernen möchte, als jetzt an einem anderen Ort oder so. Aber das schwul-lesbische Stadtfest ist natürlich, Stadtfest oder Straßenfest?
Yes.
Ja, so, ne? Same, same, but different.
Not mitgemeint. Different. Die sind mitgemeint.
Ups. Das ist wirklich so, oh mein Gott, ey, das ist ein Ort, wo sich ja alle tummeln und alle sind irgendwie aufgeregt. Und das ist ein Ort,
wo man
selbst sein kann. Ich sag mal so, ich glaube ja, ich sag mal so, was jetzt auch ein bisschen komisch ist. Ich glaube ja, also ich habe da natürlich irgendwie Lust drauf, aber auch, weil ich ja gerade wieder in meinem Gay Awakening bin. Also ich will ja jeden Ort gerade wieder sehen und auch neu bewerten für mich. Nochmal ein bisschen unterwegs sein und so ein bisschen so gucken, wo sind denn meine Leute? Sind hier meine Leute? Sind hier nicht meine Leute? Aber ich weiß noch ganz genau.
Die Dömer-Renaissance.
Ja, das erste Mal, als ich da war, war ich da mit einem Freund und das Ding ist halt einfach so, da bin ich dir ehrlich, da war ich einfach nur, da war ich voll wie eine Strandhaubitze. Wir sind da durch getanzt und waren halt einfach, also ich will nicht sagen, dass ich ein Twink war, dafür hatte ich immer schon viel zu haarige Beine, aber das war natürlich trotzdem irgendwie so, wir waren da nur unterwegs, haben uns die Drinks ausgeben lassen und haben irgendwie geguckt, wie wir irgendwo ankommen oder so, ne? Also es war schon wirklich wild, aber ich werde nie vergessen, denn an diesem Ort ist wirklich, da ist ein kleiner Teil meiner Seele ist verloren gegangen, meiner Unschuld ist verloren gegangen.
What happened?
Ich war einfach pullern, Barbie. Da war so ein großer Container, war aufgebaut. Und ich habe gesagt, so, und ich so, alles klar, die anderen haben irgendwie Drinks geholt. Ich war so, ich gehe mal schnell pullern, dann stell mich rein. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, wie naiv ich einfach bin, weil ich in der Zeit von Kings keine Ahnung hatte. Ich war wirklich so, und Schöneberg ist ja nun mal ein Ort, wo die Lederszene ist, wo die ganzen Man-Only-Läden sind, wo die ganzen Sexläden ja auch eigentlich Cruising-Orte sind, wo sich einfach, wo man einfach hingeht, man sagt, man trinkt ein Bier und danach hat man
geht man in Darkroom.
So, genau, dann geht man in Darkroom und genau, hat einfach Sex so. Mhm. Also so dieses ganze Sex-Positive, was ja da irgendwie so einfach ist und was einfach jetzt nie so richtig meine Orte waren bisher. Naja, auf alle Fälle war ich dann da gerade und hab Pipi gemacht und da war halt wirklich jemand neben mir, der mir einfach die ganze Zeit, der hat einfach nur auf meinen Pipi-Strahl die ganze Zeit geschaut. Und dann habe ich gemerkt, nee, jetzt kann ich nicht mehr. Ja. Weil da wurde auf einmal das aufs Klo gehen sexualisiert.
Ja.
Und seitdem bin ich jemand, der nicht mehr im Stehen irgendwo an einem Urinal stehen kann, um Pipi zu machen. Ich muss in die Kabine, ich muss dahin. Und das ist wirklich, das ist der einzige Grund, weil ich einfach so eine komische Blockade da habe, dass ich einfach so denke, oh nee, ich kann nicht. Oh Gott, was ist so dann tatsächlich dieses, wenn jemand guckt, und da geht es jetzt nicht darum, dass jemand auf meinen Penotius starrt, sondern wirklich dieses reine, ja, dass da auf einmal dieses sexuelle Interesse ist, ne? Also so, das war wirklich, da habe ich so gemerkt, ah, okay, es gibt Kings, was ich natürlich in Schöneberg sofort gesehen habe, weil da so viel Leder ist oder auch die ganzen Läden, die da irgendwie so sind. Und ich einfach für mich gemerkt habe, ab dann, also ab da war natürlich dieses, da habe ich irgendwie jeden gefragt, auch so, ey, krass, auf was für eine Party gehst du, wo bist du, bla bla bla. Ach, das ist eine Sexparty, ah, es gibt Partys, da sind, ah, aha, mit Pipi Kaka, alles klar, so, aha, mehr als Leder, ah, es gibt auch, ach, die Faust in den, in, ah, interessant. So, da war ich ja dann auf einmal da und war so, oh mein Gott. So, ich will mal so sagen, ich habe viele Dinge vielleicht mal für mich ausprobiert, weil ich so dachte, vielleicht ist ja irgendwas für mich dabei. Und dafür ist natürlich diese Stadt der Himmel auf Erden. Ich glaube, wenn du irgendeinen Sexual Kink hast, der so auf der Seitenlinie ist, hier findest du jemanden. Hier findest du mehrere Leute. So. Und deshalb bin ich manchmal so ein bisschen traurig.
Vielleicht gibt es sogar eine Themenparty dazu.
Ja, eben genau. Es gibt eine ganze Party. Einmal die Woche treffen sich Leute und sagen, machen genau das, was du magst. Die sagen, oh mein Gott, Luftballon berühren, lass machen und dazu SX haben. Oder irgendwelche anderen Sachen halt einfach. Und da habe ich einfach gemerkt, wie unbedarft ich da bin, aber auch, dass ich das jetzt gar nicht so dolle habe, oder was heißt so dolle habe, ich das nicht habe, aber und ich es aber auch nie schlimm fand. Ich hatte mal, was ist eigentlich eine meiner liebsten Geschichte, der stand auf groben Strick. Der mochte das, wenn ich groben Strick anhabe. Ich sagte, naja, tut mir jetzt nicht weh. So, er mag das wirklich Special Interest, was da irgendwie so mitschwingt. Und ich war immer so, ach ja, okay, ja, klar, können wir ausprobieren. So, was willst du, was ich mache? Und ich habe dann immer so gesehen, so, okay, je nachdem, wie sich das für mich anfühlt, bin ich jetzt gerade, bin ich immer noch ich selbst oder ist das jemand, der mich irgendwie degradieren möchte? Das möchte ich dann lieber nicht. Aber wenn ich so merke, it's giving pleasure und ich habe da jetzt kein Problem mit, so würde ich machen. Aber auf alle Fälle wäre das sowas, würde ich jetzt jemanden haben, wie damals bei Sex and the City, als Carrie gebeten worden ist, jemanden anzupinkeln, ne? So, I couldn't. Also okay. So, das wäre so, so da würde ich dann sagen, nee, also klar, ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen. Also wenn ich jetzt wirklich mit jemandem zusammen wäre, den ich so mag, der da so drauf bestehen würde, würde ich sagen, okay, wir finden dann vielleicht einen Weg, aber im ersten würde ich sagen, nee, lass mal sein. Und das ist bei mir meine Verbindung, die ich damit habe, eben dieses so, nee, okay, ich kann jetzt nicht mehr im Stehen pinkeln. Deshalb, aber vielleicht sollte ich hingehen und nochmal in Container uns einfach mal da probieren. Weißt du, einfach so Konfrontationstherapie machen, was das angeht.
Vielleicht.
Aber, Barbie, dadurch, dass, genau, ich glaube, da wird schon wieder die Debatte ein bisschen angeheizt werden, wenn, weil Leute ja eben einfach sehen, dass es, oder gerade Schöneberg als Kinky Place oder als Fetischort, da haben ja viele Menschen eine ganz, ganz starke Meinung zu. Mhm. So, und da sind wir ja eigentlich auch schon ein bisschen so bei Katja Krasavice und wir sind bei den Prides gelandet. Was hat auf einer Pride was zu suchen? Was sind wir eigentlich gewohnt, auf einer Pride zu sehen? Und was sind wir nicht gewohnt zu sehen? Oder was wollen
für
wir sehen?
Für wen sind
oder,
diese
oder
Prides
was sind,
auch?
Oder was sind die Gefälligkeiten? Oder
ja,
was
aber für
sind,
wen ist das auch?
Also, genau. Also. Und das ist was ich... Wo ich dir auch ganz ehrlich sagen muss, wow, ist cool, dass du, wie oft ich sag, dass ich dir das ganz ehrlich sage. Ich sag dir ganz ehrlich, Barbie. Das ist wirklich,
ich finde die alle pervers.
Ja, nee, aber dieses, ich habe auch super oft, also ich habe schlimme Sachen gesagt. Ich habe ganz, ganz, ganz schlimme Sachen gesagt. Ich war ganz, ganz schlimm gefällig, habe aber auch nie darüber nachgedacht, aber bin ganz schnell in dieses Wording mit reingegangen, dass ich gesagt habe, ja, also das geht ja auch nicht. Also so, dass die da irgendwie, ja, die Ledersachen, das geht noch. Also so selbst so für sich so zu sagen, das geht und das geht nicht. Oder ohne überhaupt zu wissen, und das ist dann, glaube ich, die Ironie am Ganzen, woher die Pride eigentlich kommt. Mhm. So, ich weiß natürlich, ich weiß, Stonewall, da wurde ein Stein geworfen, da wurde gegen die Polizei, wurde, aber nee. Und dann kommen aber dann wieder Leute, die sagen so, nee, es ist okay, wenn die Polizei mit dabei ist. Dann gibt andere Leute, die sagen, die Polizei auf gar keinen Fall. Mhm. Und ich auf einmal dann auch so gemerkt habe, ah, ich bin da so richtig komisch, ich war darin gefangen, ich glaube, heute habe ich da auch eine klarere Meinung irgendwie zu, oder auch eine Position oder auch dieses, ja, einfach die Einordnung, woher kommt was, wo ist eine Ungleichheit, ich als weißer, nicht outgoing gay werde vielleicht anders behandelt als andere, aber so einfach diese eine Awareness dafür zu haben, zu sehen, was die Probleme sind, oder keine Ahnung was. Aber erstmal dieses Know Your History. Und ich kannte meine Geschichte gar nicht. Ich habe gefühlt erst während der Pandemie angefangen oder spätestens nach All of Us Strangers, als ich diesen furchtbaren Film gesehen habe, den ihr wirklich alle nicht gucken solltet, habe ich angefangen, mich mehr mit mir auseinanderzusetzen. Und bin dann auch tatsächlich mal ein paar Accounts gefolgt, die so ein bisschen Gay History haben. Und bin da zum ersten Mal über den Namen Marsha P. Johnson gestolpert und so. Und war auf einmal so, ah, okay, da war viel, viel mehr. Und eigentlich ist das, erinnern mich diese Debatten, die wir heute haben, nämlich was dazu gehört, wer dazu gehört, wer nicht dazu gehört. Eigentlich ist das ja schon so ein bisschen der Beweggrund, weshalb es damals irgendwie losging. Denn wenn jetzt auf einmal die Gesellschaft sagt, Kings haben da nichts verloren, das ist doch eigentlich die Basis, aus der alles anfing, oder
ja,
nicht?
Ja, und ich, also was mich so amüsiert meistens und dann natürlich auch wahnsinnig nervt und ärgert, ist, dass all die Debatten, die wir heute haben, dieses ganze Respectability-Zeug, ne, was darf auf einer Pride sein, was darf nicht sein, wie queer dürfen Leute in der Öffentlichkeit sein, damit wir bloß die Heten nicht verschrecken, damit wir bloß
jetzt ist auch mal genug, meine Oma versteht es nicht mehr, sie versteht es nicht mehr, jetzt ist aber auch mal gut.
Das sind alles keine neuen Debatten, ne? Die gab es damals schon, die gab es, also wenn wir Stonewall jetzt nehmen, das war 69, es gab pre-Stonewall ja schon einige Geschichten immer wieder, auch es gab immer wieder Bewegungen und Gruppen, die versucht haben, Homosexualität zu enttabuisieren und gesellschaftlich irgendwie ne, respektierter zu machen, akzeptierter zu machen. Und es gab zwei berühmte Gruppen. Das eine waren die Daughters of Belides, hießen die, glaube ich, und das andere waren, also die Jungs waren die Matachine Society. Pre-Stonewall gab es die schon, die standen halt rum in Anzug und Krawatte und ne, die Frauen ohne Make-up und lange Röcke und so, um eben dafür zu werben, so hey, wir sind auch normal, ihr müsst uns nicht, wir sind nicht die, wir sind nicht
das
die
Konservative.
Genau, so und das hat nirgendwo hingeführt. So, also ich sage es immer wieder und ich sage es auch gerne nochmal, niemals in der Geschichte von marginalisierten Gruppen ist irgendeine Gruppe, hat irgendeinen Fortschritt für sich erzielt, dadurch, dass sie sich angepasst haben, sich den, dass sie den Mund gehalten haben, sich in die letzte Reihe gestellt haben und gesagt haben, ist schön, wenn wir hier sein dürfen. Nothing ever fucking happened for those people. So, es ist immer nur Progress dadurch entstanden, dass Leute auch unangenehm waren und zu viel waren und zu laut waren. Und wenn ich dann jetzt heute höre, was ja ein weit verbreitetes Narrativ auch innerhalb der Community ist, die sind alle zu viel, das ist too much, das darf man nicht, wir dürfen die Heten nicht verschrecken. That's the same kind of bullshit. So, und dieses Anpassen an einen Mainstream mit dem Wunsch, dass man dann akzeptiert wird, funktioniert einfach nicht. Hat noch nie funktioniert, wird nicht funktionieren. Und Sex bei der Pride, will ich das sehen? Nein. Will ich Sex in der Öffentlichkeit sehen? Nein. Nie. Und von niemandem. Ja. So. Aber wenn ich krieg steife Nackenhaare, aufgestellte Nackenhaare, wenn das jedes Jahr wieder diskutiert werden muss bei den Gays, weil dann ist es amoralisch, dann ist es zu viel, dann ist es Kindeswohlgefährdung, dann ist es all diese Dinge. Und natürlich ist das, wenn man das erstmal so sieht, sagt man ja, sehe ich irgendwie ein. Aber wir führen diese Diskussion nicht zum Beispiel beim Oktoberfest. Wir haben diese Diskussion bei der Love Parade nie geführt. Mhm. Es gab bei der Love Parade Magma, hießen die, glaube ich, war so eine Pornofilmfirma, die haben ganze Filmreihen rausgebracht mit Vivian lässt sich bumsen bei der Love Parade. Das gab es 1-12 oder so. Ne? Das wurde gefilmt mit Profiteams. Die Leute, everybody knew, das war da, das wurde konsumiert, das wurde verkauft für Geld. Und Aufschrei? No. Und ja, das waren andere Zeiten, aber ne, Oktoberfest ist jedes Jahr. Und da gibt es tatsächliche Vergewaltigungen jedes Jahr. Wahnsinnige Übergriffe, Eskalationen. Dieser Kotzhügel ist vollgeschissen, da liegen Leute in ihrem eigenen Unrat, da versuchen die trotzdem noch Sex zu haben. So oft passieren da Dinge in der Öffentlichkeit, die auch nicht mit Konsent sind. Und ist da das gleiche öffentliche Interesse daran, ob das amoralisch ist oder ob das Kindeswohlgefährdung ist? Nein. Und das ist so das, wo ich mir denke, okay, ja, wir können gerne sagen, natürlich darf das bei den Gays nicht sein, weil das ist das Gesetz, da müssen wir uns alle dran halten. Wenn sich alle dran halten, sure, dann lass uns doch gerne gleich sein. Aber wenn diese ganzen Sachen nur rausgegraben werden, wenn es um uns geht und die beim Oktoberfest schnell wieder vergessen sind, weil mir ist an mir, das ist halt so, das gehört dazu, das ist Tradition. Fickt euch, honestly. Da bin ich ungemütlich.
Mhm. Ja, aber das ist ehrlich gesagt das, was ich super oft überhaupt gar nicht so gesehen habe, weil es ja wirklich dieses Ding ist. Aber das ist dann auch schon wieder dieses, da sind wir wieder bei dem, wie wachse ich auf, wie sehe ich mich selbst? So, ich weiß schon für mich, ich gehöre hier nicht dazu, ich möchte aber irgendwie dazugehören. Und um dazu zu gehören, ist so wie, ich muss halt jede Regel hier befolgen, damit ich bloß nicht auffalle, damit Leute sagen, ach so, ja, genau, du bist jetzt ein Teil der Gesellschaft. Es ist ja einfach dieses, wann hört es jemals auf, dass ich mich für irgendwen oder irgendwas rechtfertigen muss? Weil es müssen ja, mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer, als Leute irgendwie so gesagt haben, keine Ahnung, die Charming Boys, ne, diese Serie kam irgendwie im Fernsehen immer so, oh mein Gott, wie trashy sind denn Gays? Wie werden die jetzt hier gerade dargestellt und bla bla bla. Ich so denke, ja, aber bei Love Island sagt ja auch niemand oder bei der Bachelorette oder beim Bachelor sagt ja auch niemand, wie werden Frauen hier denn jetzt gerade? Also, nee, also da müssen wir als Frauen müssen jetzt kollektiv alle sagen, nee, das also wäre natürlich gut, ja. So dann vielleicht, aber es ist ja dieses, es darf doch auch im Queeren darf es doch genau das auch geben, was es im
marginalisierte Gruppen genau. müssen auch scheiße sein dürfen.
Genau, so,
ja, ohne dass ja das immer als Exempel genommen wird für die ganze Community. Genau. Und das ist ja nicht nur bei uns, so, es ist bei People of Color immer dasselbe. It's the same fucking shit. So wie oft mir bei Black Lives Matter während dieser Zeit mir irgendwelche Leute Artikel hingehalten und gesagt haben, jetzt guck mal hier, was der gemacht hat und so. Und da soll man jetzt sagen, die sind nicht kriminell oder so. Also ne, die Bereitschaft von einem Menschen auf eine ganze Community zu schließen, lässt sehr tief blicken bei den Leuten, die das tun. Und wir sind da, glaube ich, alle auch nicht vor gefeit. Mhm. So, ich tendiere auch dazu, das zu machen, aber ich reflektiere ja, mich halt gerne auch mal. Sind, genau. Ne? Aber das passiert bei uns halt auch so viel, ne? Wo dann gesagt wird, ja, ich hatte eine Kundin, ich mache ja Haare Make-up im Hauptberuf, und hatte eine Kundin, mit der ich nicht mehr zusammenarbeite, die eine ganze Zeit lang, ich will nicht sagen, dass sie wirklich eine TERF war, aber sie war so relativ TERFig unterwegs.
Mhm, also ich glaube, TERF müssen wir einmal kurz erklären.
Trans-Exclusionary Radical Feminist, genau. also radikale FeministInnen, die sagen,
Transfrauen sind keine Frauen.
Genau. Das sind Männer im Kleid, die haben mit uns nichts zu tun. J.K. Rowling.
Horror. Genau, Horror. Da seid ihr hier falsch. Wenn ihr das yes. so seht, wenn ihr sagt, Transmänner sind keine Männer und Transfrauen sind keine Frauen, dann könnt ihr eigentlich schon abschalten. Da werden wir nicht auf einen Nenner kommen hier.
Nein. Und die mir dann immer so Artikel gezeigt hat. Mhm. Ne? Da, was weiß ich, da war dann ein Lehrer irgendwo in Amerika oder eine Lehrerin in Amerika, die offensichtlich irgendwie einen Fetisch hatte, so, ne? Und die hat dann halt, ist mit so riesen Silikon-Umhänge-Boobs zur Arbeit in so ganz knappen Outfits und mit so ganz schlechtem Make-up und so und hat aber gesagt, ich bin eine Transfrau, guten Abend. Und dann weiß ich, ja, das kann man doch nicht auf die Schüler loslassen und so, das ist doch offensichtlich ein kranker Fetisch. Und ich so, ja, ja obviously,
this person
is weird.
Ja, so. Oder genauso bei anderen Sachen auch so.
Aber
so,
es ist dann, ja. ne, es wird dann im Kopf der Menschen, die bereit sind, das zu verallgemeinern, verallgemeinert und auf eine ganze Community umgelegt. Und das ist natürlich einfach fucking Bullshit.
Ja, weil es auch aber einfach nie irgendwelche Berührungspunkte gibt. Und man eben ja auch einfach sagen muss, das ist alles. Ich weiß noch damals, als ich nach Berlin gekommen bin, ist einfach ja auch nochmal die Unterschiede gab zwischen der Pride und dem Alternativen, dem Transgenial, ne?
Ja.
War es der transgeniale
CSD? Die hießen unterschiedlich, die haben sich ja auch öfter mal dann abgelöst und dann wieder sind implodiert und haben sich neu gegründet. Es gab den Kreuzberger CSD, den Transgenial CSD, den alternativen CSD, es gab, glaube ich, verschiedene. Ja. Genau, das war der gute CSD,
auf den ist man gegangen, wenn man cool war. Verboten.
Genau. Ja. Würde ich aber heute auch noch so unterschreiben. Also,
aber ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich war dann nur einfach so, weil alle gesagt haben, nee, das ist cool. Und ich dann gesagt habe, genau, das ist cool. Ich glaube, es hat super lange gedauert, bis ich überhaupt mal auf meiner ersten Pride war.
Right.
Also ich war auf meiner allerersten Pride, war ich in Rostock mit Freunden, weil das war einfach so, ein Freund hat mich da mitgenommen und war einfach so, ey, da ist jetzt CSD. Und das war dann quasi das erste Mal, dass ich dann in Rostock auf einer Pride war. Da habe ich aber gar keine Erinnerung mehr dran. Da ging es ja nur darum, oh mein Gott, hoffentlich ist niemand aus meiner Schule da. Oh mein Gott, hoffentlich sieht mich keiner. Okay, wollen wir da mitlaufen? Ja, los, wir laufen da vorne an der Seite mit. Okay, wann fahren wir wieder nach Hause? Und dann meine Schwestern zu Hause, die dann gesagt haben, oh mein Gott, hast Papa das gesagt? Ich so, nein. Ja, der hat nämlich gesagt, wir haben gefragt, wo ist Simon? Und dann hat er gesagt, ja, der ist beim CSD in Rostock. So, weil das war ja, und natürlich, es war ja wahrscheinlich überall in jeder fucking Zeitung, im NDR-Fernsehen oder keine Ahnung was, wird es ja gelaufen sein. Aber
Simon Dömer ist beim CSD.
Nee, sondern einfach so, dass es den CSD da gibt. Und so, oh mein Gott, nein, weil wir haben dann einfach behauptet, nee, wir waren einkaufen oder so. Also, weißt du, das ist jetzt ein super, aber natürlich werden meine Eltern sich das genauso gedacht haben, auch so. Also wirklich einfach so richtig so, die größte Angst ist, dass das rauskommt. gekommen, wir sind ganz hinten irgendwo mitgelaufen, aber halt nicht, dass wirklich irgendjemand aus, ja, irgendwie mich sieht. Das heißt, ich bin auch erst hier so richtig damit dann sozialisiert worden, dass es die Pride gibt, dass es scheiße ist, wenn das die großen Unternehmen machen. Und ich einfach so interesting finde, wie sich schon selbst meine Gedanken dazu jetzt nochmal geändert haben, weil wir jetzt aktuell wirklich ja im ersten Jahr sind, wo große Firmen sagen, sie unterstützen das nicht mehr.
Ja.
Ne? Also so, wo auf einmal klar ist, Pinkwashing, was vorher unterstellt worden ist, also so, dass große Brands einfach nur den Regenbogen irgendwo draufklatschen und sagen, hi Gay, du bekommst Regenbogenrabatt mit dem Code
Regenbogen.
So, genau. So, hey, bekommst du das? Guck mal.
Ja. Und dasselbe Produkt, jetzt, wo es schwul gelabelt ist, kostet jetzt 3 Euro mehr.
Es ist gay. Für die Community.
Genau.
Spenden wir was? Nö.
Für die Community. Bitte schön, mach
das mal. So, und das war ja damals, wo man gesagt hat, ah, das ist scheiße, oh, die bieten sich an, die sind ja gar nicht wirklich für uns da. Wo ich sage, das habe ich daher geplappert, weil ich gar nicht verstanden habe, was heißt denn, die sind wirklich für uns da.
Ja.
Also was heißt das, wenn VW wirklich für mich da ist?
Ja.
So, I don't get it. Aber das war halt einfach, es war ja trotzdem ein, wo ich heute sehe, wie wichtig es ist, gesehen zu werden. Also so, dass ich jetzt schon merke, ah nee, es macht einen Unterschied, ob jetzt eine Firma einen Regenbogen damit mit drauf klatscht, wo ich schon früher immer so, oder die letzten Jahre so war, ah, das ist noch nicht mal die progressive Flagge. So, heute freue ich mich, wenn da einfach irgendeine Flagge hängt, wenn da ein paar, wenn es ein bisschen bunt geworden ist. Weil es schon was ausmacht, weil es einfach für mich heißt, ah, werde ich hier, ist es ein safer Ort für mich?
Right.
Eine VW-Filiale.
Naja, ich meine,
keine Ahnung. Also keine Ahnung, ob die mit dabei sind oder nicht. Also nur exemplarisch mal ganz kurz gesagt, ja?
Na, ich meine, das eine ist natürlich, ne, Allyship von Firmen, die natürlich immer ein kommerzielles Interesse haben, also let's be real. Aber ein paar davon, die geblieben sind, ne, die kann man sich jetzt auch einfach mal merken. Mhm. Und die eingeknickt sind, gesagt haben, ach nö, wenn die AI abgeschafft ist, dann machen wir das in Deutschland jetzt auch. Die kann man sich auch merken.
Ja.
So, ne? Und das haben wir vor 10 Jahren auch schon gesagt. Und dann haben immer alle gesagt, ihr blöden Bewegungsschwestern, immer müsst ihr kritisieren. Ne, freut euch doch mal. Wo ich mir denke, who's laughing now, bitch?
Schau, wie du lachst.
Wir haben alles vorausgesagt. Alles.
Aber sag mal, erinnerst du dich noch an deine erste Pride? Bist du jemand, der zu Pride geht?
Nee. Also ja, ich erinnere mich nicht an meine erste Pride. Das war das Nein. Ich weiß, dass ich in Frankfurt auf dem CSD auf jeden Fall war. Und ich erinnere mich dann in Berlin eher so an die ersten Love Parades, bei denen ich war. Und Fuck Parade und Karneval der Verpeilten und so.
Hate Parade. Hast auch mitgemacht nochmal.
Nee. Aber Fuck Parade, Hate Parade und so. Ja. Ich komme ja, war ja eine Zeit lang auch in der Drum and Bass.
Einfach Paraden,
Szene, die hast du mitgenommen.
Und so, I was everywhere.
Ja. Daran erinnere ich mich eher als so an meine ersten Prides so richtig. Ich weiß, ich bin auf jeden Fall hingegangen. Und ich bin kein Massenmensch. Ich mag Massen nicht. Ich hasse Hitze. Ich hasse heißen Sommer. Ich verbrenne sofort in der Sonne. Das heißt, alles, was in der Öffentlichkeit, also was draußen stattfindet, mit ganz vielen Menschen, ist mir ein Gräuel. So. Ich muss immer ein Klo in der Nähe haben. Ich bin so eine Angstscheißerin, sobald ich irgendwie wo bin und da gibt's nichts, bin ich sofort so, vielleicht muss ich. Also, ne, ich kann mich da schwer entspannen. Ich brauche ein gewisses Netz an Security und Schatten und nicht zu heiß und Luftzufuhr und so, damit ich mich
Diva.
Wohlfühle. Nee, ist einfach,
nein,
also bin ich halt gestreckt.
Okay, ja.
Insofern ist Pride jetzt nicht mein favorite thing.
Ja.
Ich gehe lieber auf eine Demo, wo es wichtig ist, so. Aber mir ist natürlich die Bedeutung des CSDs total präsent und auch super wichtig. Aber auf so eine Kommerzparade habe ich nicht so wahnsinnig viel Bock, so. Trotzdem ist es super wichtig, dass es die gibt und dass die Leute da hingehen. Was mir aber immer bei CSDs extrem auffällt, und das kennen wir so im Kleinen auch aus Clubs und das kennen wir auch aus dem Drag Race Fandom, dass so ganz viel, wo heterosexuelle Menschen oder nicht queere Menschen zumindest gerne so Queer Culture konsumieren, gerne dabei sind, ne, gerne mit uns feiern gehen, weil wir lustig sind, weil wir schön tanzen, weil wir die beste Musik auflegen, weil das immer so schön bunt ist bei uns, weil die Shows so toll sind. Das sind ja ganz, also ne, jetzt mal, wenn man von den Firmen mal weggeht, ins Private, ins Kleine, all diese Leute, von denen wünsche ich mir, dass sie in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, wo queeres Leben wieder so unter Beschuss ist, wo wir so vilified werden, wo wieder gesagt wird, die sind gefährlich, vor denen müssen wir uns schützen, es reicht jetzt auch mal mit dem ganzen Scheiß, dass all diese Leute, die gerne zu unseren Veranstaltungen kommen, da gerne tanzen, gerne unsere Shows angucken und sich von Drag unterhalten lassen, dass die das Maul aufmachen, wenn in Räumen, wo wir nicht dabei sitzen, schlecht über uns gesprochen wird, wenn Dinge behauptet werden, wenn man uns für Pädophile oder für Groomer oder für was weiß ich was erklärt, erwarte ich von genau diesen Leuten, dass sie eben dann auch die Eier in der Hose haben, zu sagen, halt mal dein Maul, stimmt so nicht. Und da bin ich nicht so sicher, ob das tatsächlich passiert oder ob das halt so ein bisschen auch so ein Zirkus-Paraden-Event-Ding ist, ne? Wir gehen mal und gucken die Schwulen an und klatschen ein bisschen und dann gehen wir wieder nach Hause. Und das war's dann auch. Und wenn dann jemand angefeindet wird oder jemand was Dummes sagt oder Onkel Egon mal wieder seine AfD-Parolen raushaut, naja, ich muss da jetzt auch nicht den Konflikt suchen, den kann man ja eh nicht überzeugen. Ist schon wichtig, dass das auch ein Geben und Nehmen ist, finde ich.
Aber du
Ne?
siehst trotzdem, dass sich gerade, was so Pride betrifft, schon die Dinge ändern, oder? Also so bei mir
Yes.
ist auch einfach so dieses, so was ich war letztes Jahr auf der Pride in Oranienburg, war aber viel zu spät, war da, bin da viel zu spät hingekommen, weil ich noch zu Freunden wollte und dann ein Feuer gefragt habe, hey, kommt jemand mit nach Oranienburg irgendwie, ich wollte mal kurz zu Pride, wollte wenigstens mal kurz irgendwie da sein, so bla. Und die anderen waren so, nee, bla, schaffen wir, glaube ich, nicht. Und ich so, ach, dann gehe ich kurz alleine. Ich will einfach nur mal kurz so ein bisschen Präsenz zeigen. Ne?
Mutig.
So, und das war letztes Jahr. Wir erinnern uns vielleicht ein bisschen daran, dass es da eigentlich bewusst für mich erst losging mit Gegendemonstrationen, die angemeldet worden sind. Wie gesagt, von den Parteien, wo die Leute sagen, es sind Menschen, die nicht aus Deutschland sind, die alle homosexuellen Menschen, alle queeren Menschen umbringen wollen. Ja, also wie gesagt, aber es war insane, wie einfach auf einmal dieser rechte Mob da steht. Also genau, ich bin nach Oranienburg, bin dahin und wusste schon so, ah, okay, die Parade ist schon ein bisschen, oder die Demo ist schon weitergezogen und komme an diesem Bahnhof an, wo einfach ich zum ersten Mal richtige Faschos wieder gesehen habe. Also was wirklich so war, wie für mich, wie damals in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich groß geworden bin, wo ich so war, ach krass, hier natürlich so, wie weit? 20 Minuten mit der S-Bahn raus, weißt du? So, und das war einfach so, wo ich so dachte, oh mein Gott, das ist so ein T-Shirt, wo deutsche Jungs draufsteht, so wo irgendwie Deutscher wieder oder keine Ahnung was so, ne? Und ich wirklich so war, ach krass, hier ist das organisierte rechte Pack gerade. Und ich war so, ach, vielleicht hole ich, ich war so völlig, ich war auch naiv. Also ich bin einfach weitergelaufen, war so, ach, mal gucken, wo die Demo jetzt gerade ist. Und dann bin ich aber in diese Gegendemo reingelaufen. Also ich habe quasi durch die Straßenzüge, ich bin eine Straße runtergelaufen und sehe am Ende der Straße, wie da, so dieser, die Faschos lang, so, ne? Und dann ist da vorne ein Café, da sitzt Tante Erna gerade und Kaffee Kuchen und isst ein Eis. Und ich denke mir irgendwie so, Leute, hä? Bitte was? Also, das heißt, das ist ja so, ja, weil die sich wahrscheinlich alle noch kannten, so, weißt du, weil es dann vielleicht nur so aus der Nachbarschaft war. Ich einfach so da stand und so dachte, okay, was ist das hier gerade? Und dann fährt auf einmal irgendwer anders, der auch clearly mit zu dieser Gegendemo gehört hat, mit dem Fahrrad an mir vorbei, weil der dann auch noch geguckt hat, ah, wo sind Leute? Und ich irgendwie so war so, okay, ich muss wieder zurück, muss zum Bahnhof. Und hab so meinem Freund geschrieben, war so, oh mein Gott, das ist wie eigentlich im, und das, dumm gesagt, von mir im ländlich-ländlichen Raum, wie ich mir das vorstelle. Weil das waren ja diese, die ersten Infos, die es da gab, aus, ah, wie hießen die Orte? Zeis, Zeist und so, ne? Also, wo da,
Burgenkreis,
genau, wo
Dings,
da schon, wo schon viel mehr gesagt worden ist, Leute, hier ist gerade, es entstehen ländliche Prides und die müssen geschützt werden und wir müssen da sein. Und ich dachte halt so, naja, okay, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, ob ich da jetzt wirklich der Typ für bin, ob ich irgendwo bla bla bla. Weil es auch, dann mache ich halt Oranienburg, weil ich dachte, da wird nichts sein. Und dann war das wirklich, also so, dann waren die Freunde von mir, waren so, Simon, wir holen dich ab, wo bist du gerade? Also bleib sofort da. Und ich so, nee, ich muss jetzt irgendwie versuchen, wieder zum Bahnhof zu kommen. So, weil ich, hier, wo ich gerade bin, hier kann ich nicht sein. Und war so froh wieder, das ist dann aber ja wirklich in meinem Kopf, auch wenn ich es als Joke sage, ich werde heterosexuell gelesen. So, dass ich dann immer so denke, naja, also so
Glück
dieses, ich
gehabt.
war einfach so, oh my God, I'm so masked, I'm such a masculine boy, irgendwie so. Und dann bin ich eben zum Bahnhof, hab mich noch einer Gruppe anderer irgendwie angeschlossen, die da gerade irgendwie standen, die da langgelaufen sind. Bin da mit ein bisschen Abstand denen hinterhergelaufen, war einfach so, okay, ah, wo lang laufen die? Okay. Bin dann, war dann am Bahnhof, und stand am Bahnhof, hab auf die S-Bahn gewartet und da ist am selben Gleis waren halt eine riesige Gruppe Faschos, die halt auch mit derselben Bahn in die Stadt wollten. Und die Bullen haben die nur separiert und die waren vorne. Und ich war so, aber wenn ihr jetzt nicht mit in diese Bahn einsteigt, dann können die ja einfach durchlaufen. Also ich war wirklich so, okay, was mache ich denn jetzt? War so froh, dass wenigstens ein paar Leute da noch, also weil die meisten waren ja noch bei der Parade, bei der Kundgebung, wo auch immer so. Und ich war einfach so, was machen die hier gerade?
Schwieriges Verhalten auch von der Polizei, muss man echt
So,
sagen,
und
ne?
das war einfach so, ich war in dem Moment, war ich einfach wirklich so richtig, ich stand da und habe mir eine Gruppe gesucht, wo ich dachte, okay, zum Glück seid ihr hier, ihr gehört clearly nicht dazu. Auf dem anderen Gleis waren dann wieder die Faschos, die irgendwas skandiert haben. Und ich war einfach, ich war in so einem komischen Survival, also ich war halt so wie in einem Film, aber auch auf einem Survival-Mode und war einfach so, okay, rein in die Bahn. Wir waren letzter Wagen, die anderen waren erster Wagen. Das heißt, die hätten gar nicht durchlaufen können oder hätten dann eine Station später rennen müssen, um irgendwie da zu sein, wenn sie was machen wollen würden. Und ich war da einfach so, okay, war froh, irgendwie ein paar Pride-Flags zu sehen, ein paar so Leute. Und ich war, ich glaube, das war der Moment, in dem ich es realisiert habe, dass die Zeit gerade ist, wie sie ist und dass es jetzt losgeht. Also, und das ist ja, es ist ja nicht zu doll gesagt, wenn ich sage, es geht gerade los. Aber das ist, ich war noch nie vorher auf einer Pride, wo es actual Gegendemos gab.
Schatzi, also ja, das ging von einer Weile und es schwappte, es, der, ne, der Kreis zog sich irgendwie immer enger. In Warschau und so gab es ja schon echt auch krasse Situationen.
Genau, das halt. Aber es wurde sich ja immer damit gebrüstet,
genau, hier bei uns nicht.
Aber man hat immer gesehen,
was... kam es immer näher. Ja. Und, ne, also ich war letztes Jahr beim CSD Leipzig, nicht Schirmherrin, ich war Sonderbotschafterin oder irgendwie so, die haben einen Fancy-Titel erfunden quasi, es war sehr schön da. Und auch da war eine riesengroße Gegendemo angekündigt worden. Dann hatten die aber, also Gott sei Dank muss man sagen, sich echt schlecht organisiert. Ein Teil, weil, ne, das ist dann auch schon wieder vorher irgendwie beigedreht. Dann haben die, die Polizei haben die dann im Bahnhof Leipzig quasi eingekesselt und die gleich wieder in die Züge zurückgesetzt. So, die haben die gar nicht rausgelassen. Also insofern haben wir auf der Demo selbst nichts abbekommen. Aber auch fucking scary. So, ne, ich bin mit Sarah und einer Freundin da hingefahren mit dem Auto, weil ich keinen Zug fahren wollte. So, weil ich da auch schon Schiss hatte, weil ich dachte, möchte ich nicht. Und wir waren dann in einem Hotel in der Nähe vom Hauptbahnhof und ich hatte zwei, drei Make-up-Sachen vergessen und Sarah hat gesagt, ach, ich gehe nochmal runter, ich hole das. Kein Problem, hier wird ja ein Rossmann sein. Und die kamen auch zurück mit großen Augen und gesagt, da unten stehen aber schon ganz schön viele Faschos. Also da muss man schon auch vorsichtig sein. Und ja, scary as fuck. Und also, ne, wenn ich von CSDs rede, auf die ich nicht gehen will, meine ich das nicht. Ne? Das ist für mich immer politisch, so diese Sachen. Was ich meine, sind die großen Kommerzumzüge, wo ich... Also ja, das ist wichtig, dass die da sind, dass es die gibt, aber da muss ich nicht hingehen, da fühle ich keine Verantwortung, so keine Verpflichtung. Aber ja, ne, in diesen Zeiten leben wir, das ist das, was passiert in Deutschland und überall sonst auch. Und dann jemanden zu haben wie Julia Klöckner, die während wir hier sitzen und sprechen, die Bundestagspolizei auffordert, dass sie durch, durch die Büros geht von den Angestellten vom Bundestag und da Regenbogenflaggen wegnimmt und abhängt und ne, einkassiert, weil sie sagt Neutralität, Neutralität. Das finde ich halt dann schon einfach bedenklich. Also wenn man sich um Neutralität bemüht, wenn eine Community so eindeutig unter Beschuss steht, dann ist Neutralität nicht das, was es ist, sondern dann ist es ein absichtliches Wegschauen und ein den Fokus, finde ich, noch verschärfen. Also ne, von uns habt ihr keine Unterstützung zu erwarten.
Voll. So, ich finde auch,
für mich seid ihr nicht schützenswert.
Ich finde es so absurd, weil das ja auch irgendwie ist wie so ein komischer Fiebertraum.
Ja.
Aber das hat natürlich, bringt das ja Konsequenzen mit sich. Oder das ist so, also so, für uns so, so wie wir leben in der Argumentation von Menschen und dass auf einmal auch hier das Narrativ von Homopropaganda dann ja auf einmal dann ja quasi kommt, weil ja gesagt wird, nee, das ist, ist nicht neutral. Das ist ja so, als wäre es by choice.
Ja, also, und das ist impliziert auch immer, dass eine Agenda dahinter steht. Genau, als hätten wir eine Agenda. Ja, genau. Es gibt keine fucking queere Agenda.
Und das ist so absurd, weil das ist ja alles, dass wenn wir Richtung Russland gucken oder Richtung Osteuropa einfach noch ein bisschen mehr, wo eben dieses Narrativ sich so weit rausstreut und man immer sagt, ah, das ist Propaganda. Und man immer sagt, nee, aber Propaganda ist doch was. Aber ich bin doch einfach, ich bin doch, hä, weil ich...
Wir existieren, wir sind einfach sichtbar.
Weil ich schwul bin, weil ich Sex mit einem Mann habe.
Ja. Männer, diese ganze,
vielen.
Ich habe ja, aber es ist so. Bin ja auch unter anderem eine Drag Queen, die manchmal Kindern was vorliest, ne, bei so Drag Queen Story Hours. Und das ist ja auch schon seit Jahren ein riesengroßes Reizthema, weil
das auch so krass
immer
ist,
wieder behauptet
wird, wir in Amerika
wir beeinflussen die Kinder, wir wollen die früh sexualisieren. Und ne, wir haben jetzt eindeutig auch schon drüber gesprochen, was, wie das ist, als kleines Kind in diesem Alter zu realisieren, dass du anders bist. Dieses Gefühl von, ich gehöre hier nicht hin, ich darf nicht so sein, wie ich bin, ich muss mich schämen. Das andere
Kinder auch schon sehen,
du gehörst ja nicht hin. Die Suizidrate bei queeren Teenagern und Jugendlichen ist halt wesentlich, ich glaube, immer ein Dreifaches höher als bei normalen Kindern, in Anführungsstrichen, die eben nicht queer sind. Und dass da diese Bücher ins Spiel kommen, die den Kindern sagen wollen, hey, falls du so sein solltest, musst du dich nicht selber hassen, bitte bring dich nicht um. Ja. Es gibt andere wie dich und es ist total normal, dass du anders bist als die anderen. Anders, bla, bla, bla. Und auch den anderen Kids in der Klasse mitgemeint erklären will, übrigens, wenn ihr auf dem rumhackt oder auf der rumhackt, seid ihr scheiße, weil Bullying ist kacke. Und nur weil der anders ist, heißt das nicht, dass der irgendwie pervers ist oder abartig. Nee. Das ist das, was umgelabelt wird als Frühsexualisierung. Das ist ja Indoktrination. Warum kann man Kinder nicht Kinder sein lassen? Wir lassen Kinder Kinder sein. Wir wollen nur den Kindern, die so sind wie wir, dass die ohne diese Narben durchs Leben gehen können, dass die später nicht mal im Podcast sitzen müssen mit fast 40 oder mit fast 50 und sagen müssen, ja, ich weiß gar nicht, warum ich mich immer noch schäme dafür, dass ich bin, was ich bin.
Oder zu sagen, ey, voll krass, nee, ey, warte mal, ich bin jetzt 38 und jetzt, now I finally feel free, wo andere Leute sagen, Midlife Crisis, ich sage einfach so, nee, ich glaube, ich komme so ein bisschen an. Ja, ich finde das alles, ich finde es einfach so wild, weil ich, einfach gerade die ganze Zeit denke, oh nein, ich will nicht das irgendwie so Queer Joy, wenn ich gerade irgendwie so unterwegs bin und einfach so denke, oh mein Gott, ich will einfach nur eine gute Zeit haben, um danach nicht wieder irgendwie Instagram oder sonst irgendwas aufzumachen und dann steht da irgendwie, was Politiker XY irgendwie gesagt hat oder gemacht hat, dann oder ja vielleicht auch
Zipsi einfach. Bär, oder das einfach zweimal so hintereinander angegriffen wird von außen, wo sie die Sachen runterreißen und mit Baseballschläger da auflaufen und so. That's a reality for us now.
Ja, und so. das finde ich einfach so absurd, weil ich wahnsinnig gerne die Augen davor verschließen wollen würde. Right. Aber funktioniert leider nicht. Funktioniert ja nicht. Aber
das Schöne ist, queere Menschen sind wahnsinnig resilient. Die meisten von uns müssen das werden irgendwann, weil sie eben, ne, wie ich auch, wahnsinnig viel Gewalterfahrung haben und andere Sachen erleben müssen, die sie dann resilienter machen und stärker machen müssen. So, ist einfach ein Prozess, den man irgendwann durchlaufen muss. Oder man geht unter. Und das finde ich immer wieder das Schöne, wenn solche schlimmen Sachen passieren, so weird das klingt. Die Angriffe aufs Tipsy Bear zum Beispiel, nachdem die das erste Mal da die Regenbogenflagge runtergerissen haben, den Laden attackiert haben und die angezündet haben, die Regenbogenflagge, hat sich ja innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden, hat sich da ein riesen Gegenprotest zusammengefunden. Und das war ein richtiges Happening vorm Tipsy Bear. Unorganisiert, aber stand eine kleine schrammelige Bühne und eine rotzige Anlage. Aber da waren ein paar hundert Leute, die da miteinander, ne, es war keine Kontrademonstration, es war einfach eine Zusammenkunft und literally queer joy. Ja. So, und dann gab es Performances und wir haben alle geheult. Das war einfach ein wahnsinnig rührender Moment. Mhm. Und, okay, fang schon wieder an zu flennen. Einfach das zu sehen, wie wir als Community in der Lage sind, aus selbst noch dem beschissensten, dreckigsten, widerlichsten Hass irgendwie einen Moment zu finden, das uns zusammenschweißt und das uns stärker macht und das auch mir zeigt, auch wenn ich manchmal Fatigue habe und mich eine Weile nicht kümmern kann und das Instagram nicht aufmachen kann und nichts Motivierendes posten kann, weil ich fucking Alone-Time brauche, da draußen ist auch eine Community, die das trägt und die auch kapiert hat, dass einfach ein paar Insta-Slides weiter posten kein Aktivismus ist und dass uns das jetzt auch nicht hilft. So, wir müssen wieder zusammenkommen, auch auf der Straße. Vielleicht nicht beim großen Commercial-CSD, aber
wir können, ja.
Ne? Ja, aber, ne?
Ja.
Rosa von Braun hat früher gesagt, raus aus den Klappen, rein in die Straßen, ne, raus aus der Anonymität, so aus dem, ich bin ja eigentlich gar nicht schwul, aber ich gehe, ne, Schwänze lutschen auf der Klappe und rein in die Straßen. Und das muss man den Leuten eigentlich vielleicht heute anders sagen. Vielleicht muss man sagen, raus aus den Apps und rein in die Straßen. So, wir müssen, klar ist das Vernetzen wichtig und das Informieren über Social Media, yes, das muss man benutzen. Aber andererseits müssen wir wieder in die Straßen, wir müssen wieder unangenehmer werden, wir müssen demonstrieren gehen und wir müssen aber auch Community finden miteinander. So, das finden wir über Instagram nicht. Also du kannst deinen Tribe finden, aber das Gefühl von in einer Menge zu stehen und alle, wir spüren uns gegenseitig, wir haben ein gleiches Ziel, unser Herz schlägt gleich. Das kannst du anders nicht herstellen.
Ich finde aber, ja, absolut, ich gehe da total mit, merke aber ja natürlich trotzdem so, was ich für Struggle ja trotzdem irgendwie habe oder was heißt habe, irgendwie dann mit dabei zu sein oder sozusagen, ah, okay, bin ich gerade der Teil davon, also ja, es ist irgendwie, ich glaube, das ist dieses Gefühl, was trotzdem auf eine Art und Weise immer noch existiert, dieses komische, ah, gehöre ich eigentlich mit dazu? Und ich frage mich auch gerade so,
You like penis, you gehört dazu.
Ja, genau das nämlich, genau das. Und ich glaube, das ist ja das, was in diesem Moment jetzt ja auch gerade noch so ein bisschen mitschwingt, weil ich mich gerade so frage, wenn das jetzt hier gerade jemand hört, der wahnsinnig konservativ ist, der sagt, ja, aber hä, ich wohne doch in meiner na, ihr sagt Doppelmaus, ich habe eine Doppelhaushälfte, lebe ich mit meinem Partner, genau. Wir haben einen Garten, na, da werden die Kürbisse jetzt gerade, wurden ausgesät auf dem Kompost schon irgendwie, wir sind bereit, genau. Wir haben Thermomix auch zu Hause, wir sind wir sind unabhängig, wir brauchen nicht dieses mit Federboard, so. Ich glaube, man muss da einfach nochmal ganz kurz, ganz klar sagen, dass das eben ja dieses Zusammenkommen von allen ist.
Yes. Also, ne? Und die Leute hören halt auch nicht auf, wenn sie die mit der Federboa totgeschlagen haben.
Ja, eben,
so, die kommen auch für die
genau.
Leute mit der Doppelhaushälfte.
Genau.
Die stehen auch bei euch vor der Tür.
Ja, und das
also,
ist das,
ne, was, die klingeln auch bei Jens Spahn.
So.
Hi.
So, ja, aber es ist, ich finde, das ist einfach nochmal wahnsinnig wichtig, so zu sagen, dass jetzt so dieses zusammenrücken. Irgendwie da, ja, herzlich willkommen. Du hast alles gesagt, Papi. Und du hast alles gesagt für diese Woche.
Yes.
Und wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder, wenn ihr mögt. Ihr folgt uns gerne überall rein.
Yeah.
Lasst gerne Feedback da, wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist mir jetzt ja alles viel zu schwer jetzt hier gerade. Ich dachte, ich könnte auch viel lachen. Wir werden auch viel lachen.
Du,
Ja,
also ich habe
also,
gelacht.
ja,
Und
hier.
nächste Woche habe ich ein anderes Hütchen auf, vielleicht könnt ihr da drüber lachen. Also,
So nämlich.
you never
Snippets
know.
findet ihr auf dem Instagram-Account und gegebenenfalls auch auf dem TikTok-Account von
Yes.
Doppelmaushälfte. Ja, bewertet uns, folgt uns, empfiehlt uns weiter. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder.
Yes.
Bis dann. Tschüss.
Tschüssi.